Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. Willkommen bei der Christmas Edition. Im Talk mit Tatjana ist diesmal nicht ein Studiogast bei mir, sondern gleich mehrere tolle Stimmen. Ich habe einige Freunde der Schule des Sprechens, darunter ehemalige Lektoren, Dozenten und große Promisprecher, die unser Haus immer wieder besucht haben, in den letzten Jahren um ihr stimmliches Weihnachtsgeschenk gebeten. Einigen von ihnen gedenken wir in der stillen Zeit und freuen uns daran, dass ihre Stimmen für uns ewig leben. Für die Christmas Edition habe ich diese Schätze gesammelt. Sehr gerne teile ich sie mit dir, diese kleinen akustischen Geschenke, natürlich mit unserer Podcast-Community, die Talk mit Tatjana sogar in Singapur und Westaustralien hören, wo es offenbar auch eine German-Speaking-Community gibt. Los geht's mit der großen Universumstimme von Franz Robert Wagner. Den Text hat übrigens eine Absolventin unseres Hauses geschrieben, Lena Raubaum. Frohe Neinachten.
Frohe Neinachten. Nein. Ich will keine neue Decke, unter der ich mich verstecke. Ich will's kuschelig und warm, also nimm mich in den Arm. Nein, ich will keine DVD, die ich ab und zu nur sehe. Ich will Spannung, dazu Spaß, also komm, erzähl mir was. Nein, ich will kein Computerspiel, davon habe ich zu viel. Ich will einfach Zeit mit dir, also komm und spiel mit mir. Nein, ich will auch kein Telefon. Wozu brauche ich das schon? Ich will reden, brauche Ruhe. Also bitte hör mir zu. Nein, ich will auch kein neues Bett, wo ich zwar meine Ruhe hätte. Ich will wachsen, nichts erzwingen, bloß nicht immer Leistung bringen. Nein, ich will keine Sachen haben, tausende von Weihnachtsgaben. Ich will spüren Geborgenheit, möchte Halt und brauche Zeit. Will aus meinen Fehlern lernen oder greifen nach den Sternen. Und mein größter Wunsch allein, der ist, nur mit dir zu sein.
Fast jeder in Österreich kennt noch den ehemaligen ORF-Anchorman Hans-Georg Heinke aus dem Fernsehen. Hans-Georg war viele Jahre Workshop-Lektor an der Schule des Sprechens für Nachrichten lesen wie in der Zeit im Bild. Von ihm hören wir die Josefs-Legende. Er hat diese Geschichte übrigens selbst geschrieben.
Der Weg nach Bethlehem ist lang, staubig und voller Steine. Volkszählung jetzt! Das ist ein Dreck, aber um uns, da schert sich ja keiner. Jetzt müssen wir auch noch aus Nazareth weg und das Kind kann jeden Tag kommen. Woher soll ich denn unterwegs ein Quartier fürs Kind, Marie und mich nehmen? Mir ist die Sache ja noch immer nicht klar. Ich weiß nur eins, dass ich das nicht war. Aber neulich bei der Nacht bin ich plötzlich aufgewacht und krieg gleich einen ordentlichen Schrocken. Da sieg ich gleich nachher neben dem Bett an ausgewachsenen Engel hocken. Und der sagt zu mir, ob's das glaubst oder nicht, Josef, jetzt seid ihr bald zu dritt. Mach keinen Ärger, kein Aufsehen, sei lieb zur Marie. Der Herr halt seine Hand über sie und die. Jetzt machen wir uns halt auf die Socken.
Der dritte Take heißt Weihnachten und ist von Kurt Tucholsky und damit immer eine gute Idee. Unser Workshop-Lektor für Doku, Sound und Beiträge heißt Martin Löfker-Donner und spricht den Text ein.
Ein Augenblick im Meer der Zeiten, in dem die stillen Stimmen tönen, die sonst der Tag verdeckt mit seinem lauten Schreien. Der Augenblick, in dem die Kerzen brennen, die heiligen Kerzen, die der Liebe leuchten, da jedes Herzes ahnt, was Friede sei. In dieser Stille, zwischen heut und morgen, In dieser Handvoll weniger Minuten besinnt der Mensch sich auf sein tiefstes Glück, lauscht auf die leise Melodie der Liebe und geht dann neu zu seinem Tag zurück.
Der vierte Take. Lena Raubaum hat auch den Text für den nächsten Workshop-Lektor an der Schule des Sprechens geschrieben. Und der heißt Weihnachtliche Blitzgedanken. Was für kreative Verschmelzungen zwischen Absolventen und Absolventinnen, Lektoren und Lektorinnen entstehen. Gesprochen hat den Text Peter Färber.
Weihnachtslichte Blitzgedanken. Sind Anti-Alkoholiker punschlos glücklich? Feiern Atheisten in Bethnichtlehem ausdrücklich? Zerkugelt sich ein Weihnachtsbaum? Warum sind Kerzen aus Wachs? Sie wachsen ja kaum. Geht dem Blech auf den Keks das Backen? Ist falsches Packen denn Verpacken? Sagt der Osterhase, frohe Weihnachten dir? Muss man Wein achten, warum nicht auch Bier? Nimm ein Sackerl für mein Packerl, sagt der Nicolo. Glückliche Haare sind als Frohlocken froh. Singen Lipizzaner, es ist ein Ross entsprungen? Wenn's eine stille Nacht ist, warum wird dann gesungen?
Günter Frank, ein großer Entertainer, Moderator, Sänger und gelernter Maler. Er interpretierte einen Text von Abrahama Santa Clara und der heißt Vorbereitungen für das Fest am Jahresende.
Abrahama Santa Clara, 1644 bis 1709. Vorbereitungen für das Fest am Jahresende. Die Köche müssen Tag und Nacht studieren auf neue Erfindungen der Speisen, auf allerhand Suppen, aller Patridasuppen, Krebssuppen, Hühnersuppen, Sardellensuppen, dünne Suppen, dicke Suppen, gestoßene Suppen, polnische Suppen, Zwiebelsenfsuppen, Kräutersuppen, Hadersuppen, etc., etc., etc. Ei, was Suppen für ein einziges Maul! Pasteten, Fleischpasteten, Fischpasteten, Taubenpasteten, Schlegelpasteten, lange Pasteten, kurze Pasteten, runde Pasteten, aufgesetzte Pasteten, etc., etc., etc. Ei, was Pasteten für ein einziges Maul! Vom Gebratenen, Kopaunen, Kastraunen, Hahnen, Fasanen, Hühner, Hasen, Kälberne braten, Lämmerne braten, Schweinerne braten, Schäpserne braten, Lungelbraten, Hirschbraten, Rehbraten, Jungfrau Brätel, etc., etc., etc. Ei, was braten für ein einziges Maul! Von Sulzen, Lemonisulzen, Zitronensulzen, Pistaziesulzen, Kopaunersulzen, Rindernesulzen, Kälbernesulzen, Elfenbeinensulzen, etc., etc., etc. Ei, was sulzen für ein einziges Maul! Und von Torten, Buttertorten, Mandeltorten, Weinbeertorten, Pistazietorten, Äpfeltorten, Quittentorten, etc., 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 etc. Ei, was Torten für ein einziges Maul. Und weiter sagt Abraham Santa Clara, es würde mir ein ganzes Buch nicht erklecken, nur alle Speisen zu verzeichnen, welche man ersinnt, erfindet, erdicht, erdenkt, nur dem einzigen schleckerhaften Appetit ein Genügen zu leisten. O Maul, o Maul, o Maul, was kost du mich für ein Geld?
Den sechsten Take spricht Susanne Lefebvre. Sie ist die wissenschaftliche Leiterin der Sprechtechnik in der Diplom-Sprechausbildung unseres Hauses. Sie hat sich einen Text von Karl Heinrich Waggerl vorgenommen. Die stillste Zeit des Jahres.
Immer am zweiten Sonntag im Advent stieg der Vater auf den Dachboden und brachte die große Schachtel mit dem Krippenzeug herunter. Ein paar Abende lang wurde dann fleißig geleimt und gemalt, etliche Schäfchen waren ja lahm geworden und der Esel musste einen neuen Schwanz bekommen, weil er ihn in jedem Sommer abwarf, wie ein Hirsch sein Geweih. Aber endlich stand der Berg wieder wie neu auf der Fensterbank, mit glänzendem Flitter angeschneit, die mächtige Burg mit der Fahne auf den Zinnen und darunter der Stall. Weil der Vater selber Zimmermann war, hielt er viel darauf, dass auch sein Patron, der heilige Josef, nicht nur so herumlehnte. Er dachte sich in jedem Jahr ein anderes Geschäft für ihn aus. Josef musste Holz hacken oder die Suppe kochen oder mit der Laterne die Hirten einweisen, die von überall her gelaufen kamen und Käse mitbrachten oder Brot oder was sonst arme Leute zu schenken haben. Ganz zuletzt kam der Augenblick, auf den ich schon tagelang lauerte. Der Vater klemmte plötzlich meine Schwester zwischen die Knie und ich durfte ihr das längste Haar aus dem Zopf ziehen, ein ganzes Büschel mitunter, damit man genügend Auswahl hatte, wenn dann ein golden gefiederter Engel daran geknüpft und über der Krippe aufgehängt wurde, damit er sich unmerklich drehte und wachsam umherblickte. Advent, sagt man, sei die stillste Zeit im Jahr. Aber in meinem Bubenalter war es keineswegs die stillste Zeit. In diesen Wochen lief die Mutter mit hochroten Wangen herum, wie mit Sprengpulver geladen, und die Luft in der Küche war sozusagen geschwängert mit Ohrfeigen. Dabei roch die Mutter so unbeschreiblich gut. Überhaupt ist ja der Advent die Zeit der köstlichsten Gerüche. Es duftet nach Wachslichtern, nach angesenktem Reisig, nach Weihrauch und Bratäpfeln. Ich sage ja nichts gegen Lavendel und Rosenwasser, aber Vanille riecht doch eigentlich viel besser. Oder Zimt und Mandeln. Mich ereilten dann die qualvollen Stunden des Teigrührens. 4 Vaterunser das Fett, 3 die Eier, ein ganzer Rosenkranz für Zucker und Mehl. Die Mutter hatte die Gewohnheit, alles Zeitliche in ihrer Kochkunst nach Vaterunsern zu bemessen, aber die mussten laut und sorgfältig gebetet werden, damit ich keine Gelegenheit fände, den Finger in den köstlichen Teig zu tauchen. Wenn ich nur erst den Bubenstrümpfen entwachsen wäre, schwor ich mir damals, dann wollte ich eine ganze Schüssel voll Kuchenteig aufessen und die Köchin sollte beim beheizten Ofen stehen und mir dabei zuschauen müssen. Aber leider, das ist einer von den Knabenträumen geblieben, die sich nie erfüllt haben. Kurz vor dem Fest, sinnigerweise am Tag des ungläubigen Thomas, musste der Wunschzettel für das Christkind geschrieben werden, ohne Kleckse und Fehler, versteht sich, und mit Farben sauber ausgemalt. Zu oberst verzeichnete ich anstandshalber, was ja ohnehin von selber eintraf, die Pudelhaube oder jene Art von Wollstrümpfen, die so entsetzlich bissen, als ob sie mit Ameisen gefüllt wären. Darunter aber schrieb ich Jahr für Jahr mit hoffnungsloser Geduld den kühnsten meiner Träume, den Anker-Steinbaukasten, ein Wunderwerk nach allem, was ich davon gehört hatte. Ich glaube ja heute noch, dass sogar die Architekten der Jahrhundertwende ihre Eingebungen von dort her bezogen haben. Aber ich selber bekam ihn ja nie. Wahrscheinlich wegen der ungemein sorgfältigen Buchhaltung im Himmel, die alles genau verzeichnete, gestohlene Zuckerstücke und zerbrochene Fensterscheiben und ähnliche Missetaten, die sich durch ein paar Tage auffälliger Frömmigkeit vor Weihnachten auch nicht mehr abgelten ließen. Wenn mein Wunschzettel endlich fertig vor dem Fenster lag, musste ich aus brüderlicher Liebe auch noch den für meine Schwester schreiben. Ungemein zungenfertig plapperte sie von einer Schlafpuppe, einem Kramladen, lauter albernes Zeug, da und dort schrieb ich wohl ein heimliches »muss nicht sein«, dazu aber vergeblich. Am heiligen Abend konnte sie doch eine Menge von Früchten ihrer Unverschämtheit ernten. Für uns Kinder war es hergebracht, dass wir nichts schenken durften, was wir nicht selber gemacht hatten. Meine Schwester konnte sich da leicht helfen, sie war ja immerhin ein Frauenzimmer und verstand sich auf die Strickerei. Einmal nun dachte auch ich, etwas Besonderes zu tun. Ich wollte den Nähsessel der Mutter mit Kufen versehen und einen Schaukelstuhl daraus machen, damit sie ein wenig Kurzweil hätte, wenn sie am Fenster sitzen und meine Hosen flicken musste. Heimlich sägte ich also und hobelte in der Holzhütte und es geriet mir auch alles vortrefflich. Auch der Vater lobte die Arbeit und meinte, es sei eine großartige Sache, wenn es uns nur auch gelänge, die Mutter in diesen Stuhl hineinzulocken. Aber aufgeräumt, wie sie am heiligen Abend war, tat sie mir wirklich den Gefallen. Ich wiegte sie sanft zuerst und allmählich ein bisschen schneller und es gefiel ihr ausnehmend wohl. Niemand merkte jedenfalls, dass die Mutter immer stiller und blasser wurde, bis sie plötzlich ihre Schürze an den Mund presste. Es war durchaus kein Gelächter, was sie damit ersticken musste. Lieber, sagte sie hinterher, weit lieber wollte sie auf einem wilden Kamel durch die Wüste Sahara reiten, als noch einmal in diesem Stuhl sitzen. Und tatsächlich, noch auf dem Weg zur Mette hatte sie einen glasigen Blick, etwas seltsam Wiegendes in ihrem Schritt.
Mit Karl Heinrich Waggerl und der großen Ingeborg Gianni geht's weiter. Sie war ehemals Ö1-Sprecherin. Jahrzehntelang hat sie die Abteilung Agogik in unserem Haus geleitet. Von ihr hören wir, wie ein Hirtenknabe das Christkind tröstete.
In jener Nacht, als den Hirten der schöne Stern am Himmel erschienen war und sie machten sich alle auf den Weg, den ihnen der Engel gewiesen hatte, da gab es auch einen kleinen Buben darunter, der noch so klein und dabei so arm war, dass ihn die anderen gar nicht mitnehmen wollten, weil er ja ohnehin nichts besaß, was er dem Gotteskind hätte schenken können. Das wollte nun der Knirps nicht gelten lassen. Er wagte sich heimlich, ganz allein, auf den weiten Weg und kam auch richtig in Bethlehem an. Aber da waren die anderen schon wieder heimgegangen und alles schlief im Stall. Der heilige Josef schlief, die Mutter Maria und die Engel unter dem Dach schliefen auch und der Ochs und der Esel. Und nur das Jesuskind schlief nicht. Es lag ganz still auf seiner Strohschütte, ein bisschen traurig vielleicht in seiner Verlassenheit, aber ohne Geschrei und ohne Gezappel, denn es war ja ein besonders braves Kind, wie sich denken lässt. Und da schaute das Kind den Buben an, wie er da vor der Krippe stand und nichts in Händen hatte. Kein Stückchen Käse und kein Flöckchen Wolle, rein gar nichts. Und der Knirps schaute wiederum das Christkind an, wie es da liegen musste und nichts gegen die Langeweile hatte, keine Schelle und keinen Garnknäuel, rein gar nichts. Da tat dem Hirtenbuben das Himmelskind in der Seele leid. Er nahm das winzig kleine Fäustchen in seine Hand und bog ihm den Daumen heraus und steckte ihn dem Christkind in den Mund. Und von nun an brauchte das Jesuskind nie mehr traurig zu sein, denn der arme kleine Knirps hatte ihm das Köstlichste geschenkt, was einem Wickelkind beschert werden kann, den eigenen Daumen.
Der nächste Text ist von Fritz Mulia, gelesen von Franz Robert Wagner, Herr Weihnachtsmann.
Eine Weihnachtsgeschichte eines großen, leider verstorbenen Kollegen und vielgeliebten Freund. Der Titel: Der Weihnachtsmann. Ein Voyeur war ich nie, besser gesagt, keiner aus Passion. Aber einer, der gern durch die Ritzen guckt, ja, so einer war ich und bin es bis heute geblieben. Das Leben hat Ritzen wie ein Lattenzaun, wie die Trennwände der Umkleidekabinen in den alten Schwimmschulen, durch die man den anderen, so man will, beobachten kann. Und diese Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung habe ich, außer in besagten Schwimmbädern, nie außer Acht gelassen. Dabei sieht man, das muss man zugeben, nur ein winziges Stück dessen, was man zu beäugen wünscht. Den Rest muss man dazu erfinden, dazu kombinieren, komponieren. Kombinieren, komponieren, habe ich das als Bub genannt. Und dieses Komponieren, das ist für mich immer das Reizvolle, jedenfalls das Reizvollere gewesen. Weihnachten 1922. Mama, mit Betonung auf dem ersten A, für die Betonung auf dem zweiten, langten weder Geld noch Stolz in unserer Familie, hält den Dreijährigen wie einen Heuhupfer so mageren Fritzel auf dem Arm. Die Milchglasfenster der Speisezimmertür mit den durchsichtigen Streifen, heute weiß ich, dass es Jugendstilscheiben waren, sind mit Handtüchern verhängt, damit das Kind den Weihnachtsmann nicht beim Baumputzen beobachten kann. Die Mutter erzählte mir später oft, wie ich meine Nase ans Glas gedrückt habe, bis es angelaufen war von den wilden, aufgeregten Atemstößen, die ihr entströmten. Schritte im Weihnachtszimmer. Ein Gehen und Schlurfen wie das schwerer Stiefel auf gesundem Holz. Dabei hat der Großvater den Baum immer mit Patschen an den Füßen geschmückt. Nichts zu sehen, nur zu hören. Mutter lässt den Kleinen zu Boden gleiten und geht in die Küche. Ich, der Bub, leg mich auf den Bauch und schau durch die Ritzen zwischen Tür und Fußboden. Da, ein Stiefel. Und noch einer, nur bis zum Knöchel zu sehen, aber rot und bepelzt.
Herr Weihnachtsmann, Herr Weihnachtsmann,
flüstert der Bub. Keine Antwort, nur ein Geklingel und Gescharre, ein Knarren und Knacken. Wie ich in die Küche komme, liegt neben dem Gasreschaut ein Zweigerl. Grün und duftend, mit einem silbernen Engelshaar. 20 Jahre später, Weihnachten 1942. Es ist der 24. Dezember. Eben bin ich vom Äußern zurückgekommen und wieder eingeschlossen. Äußern, so nenne ich den täglichen Spaziergang in frischer Luft, der jedem Häftling des unter deutscher Verwaltung stehenden Prison Départementale, auch uns verurteilten Wehrmachtshäftlingen, zusteht. Ich sitze auf meinem Bett. Es ist kalt in der Einzelzelle, die ich seit August bewohne. Vor 12 Tagen fiel das Urteil und ich warte auf seine Bestätigung. Angst. Wann holen sie dich? Wie lange noch? Es wird langsam dunkel. Das zentral geschaltete elektrische Licht ist noch nicht aufgedreht. Mir ist es recht so. Nur nicht sehen müssen. Die kalten Wände, das harte Bett, den Kübel für die Exkremente. Fahl ist das letzte Schimmern des Tages, das gefiltert durch das Gitter rinnt. Da. Schlüsselgeklirre. Tritte von Stiefeln, die Stiegen herauf, direkt auf meine Zelle zu. Mein Nachbar, der Feldwebel Nerath, aus Graz, klopft dreimal leise. Achtung! Sie kommen! Ich beginne zu heulen vor Angst. Zittere am ganzen Körper, schwitze, trotz der Kälte. Schlüssel ins Schloss der alten Holztür mit dem Guckloch. Leise geht die Tür auf. Nur einer steht draußen. Ein Alter in Infanterieuniform. Ganz allein. Ich atme auf. Er schaut verlegen um sich und zieht mit der linken Hand ein Backerl aus der Manteltasche. Es ist zwar verboten, Sie sollten es erst noch Weihnachten, aber wer hat heiliger Abend ist? Da. So murmelt er leise. Er hält es mir entgegen, das kleine Feldpostbackerl von der Mutter. Ich nehme es und er will zusperren. Sind Sie auch Ostmärker? Frage ich leise. Nein, Österreicher. Dann schließt er wieder ab. 2 bis 3 Minuten später leuchtet die 25 Watt Birne in ihrem Gitterkorb auf. Ich reiße das Paket auf. Ein paar Kekse, Zigaretten, Seife, ein Brief und ein Tannenzweigerl mit einem Engelshaar. Ich lege mich auf den Bauch, schau durch die Ritzen zwischen Zellentür und Steinboden hinaus auf den Gang des alten Gefängnisses. Dann weine ich und flüstere:
A Weihnachtsmann, A Weihnachtsmann.
Und wieder 20 Jahre später, Weihnachten 1962. Ich putze den Baum auf, gehe im Zimmer umher, hänge da ein Bonbon, dort eine vergoldete Nuss an die Zweige. Draußen im Vorzimmer liegen meine zwei Buben vor der Tür. Die zwei anderen sind schon groß und bei den Omis untergebracht. Ich weiß genau, was sie tun. Sie schauen durch die Ritzen zwischen Tür und Teppichboden. Der kleine Xandl und der erst 2 Jahre alte Martin flüstern:
Wer ist denn da drinnen?
Ich beug mich tief und antworte mit verstellter Stimme:
Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann.
Dann hänge ich ein Engelshaar an ein kleines grünes Zweigerl. Und heute, 20 Jahre später, Weihnachten 1982. Die Buben sind groß. Die Welt ist nicht mehr so romantisch. Schade. Der Baum ist geputzt, die Herrn Söhne werden sich ein bisschen verspäten. Ich nehme den Hund, sage der Mama, wir sind bei der Betonung auf dem ersten A geblieben. In 20 Minuten bin ich wieder da. Ich gehe hinaus in die Winternacht, denke, erinnere mich. Bei einem Haus bleibe ich stehen und schaue durch eine Ritze im Gartenzaun. Ein Fenster ist beleuchtet, die Kerzen brennen. Der Hauswart hält seinen Buben bei der Hand. Aus dem Radio tönt:
Stille Nacht, heilige Nacht, alles.
Ich kann nicht widerstehen. Kurz halte ich den Hund, beug mich nieder und hebe ein Steinchen auf. Ein Steinchen wie ein kleiner Schneeball. Ich werfe es ans Fenster und weiß, was der Vater seinem Sohn, der jetzt zum Fenster schaut, sagt.
Ja, Bub, das war der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann.
Ruhig, gelöst und still gehe ich mit meinem weißen Hund in die weiße Nacht. Vielleicht, ja. Vielleicht begegne ich ihm einmal wirklich, dem Herrn Weihnachtsmann. Ich habe die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben.
Nikolaus Riemerschmidt ist Sendeleiter auf Österreich 1 und der Leiter der Stimmmodulation in der Diplom-Sprechausbildung an unserem Haus. Sein Text heißt »Um die Weihnachtszeit« und wurde einst von Hans Klöpfer verfasst.
Vor Jahren war's um die Weihnachtszeit. Die Schwagbäuerin in der Winterseiten lag am Tode und man verlangte dringend um Hilfe. Aus schneevergrabenem Waldtal hatte der Schlitten die freien Höhen des Vorlandes erpflügt. Das Wetter hatte sich geklärt und nach dem endlosen Flockenwirbeln der letzten Tage lagen nun die Täler in schimmernder Winterpracht. Von jungfräulichem Weiß überschüttet stand der Wald gegen den tiefblauen Himmel, und darüber lagen in leuchtendem Kranze die weiten Almen, schweigend in unendlicher Einsamkeit. Stundenlang und nur im Schritte war der Schlitten den verwühlten Pfaden gefolgt, ohne einem Menschen oder Gespann zu begegnen. Nun ging's auf der Höhe durch den ebenen Hochwald. Schon begann die Sonne zu sinken, das leuchtende Blau durchs Gezweige ward kälter und der frühe Winterabend schlich durch den totenstillen Forst. An einer mächtigen Lärche teilte sich der Waldpfad. Ein moosgraues Kreuz, ein Marterl, war an sie genagelt. Und seltsam, Ihm zu Füßen blühte aus rubinrotem Kelch ein stilles Kerzenlicht. Wie es seinen warmfarbigen Schein auf den nächsten Schnee warf, stand es wie ein kleines lebendiges Weihnachtswunder mitten in der weißen Einsamkeit. Wer mochte es wohl entzündet haben? Sollt seines jähen Todes gedenken, vor vielen, vielen Jahren, an eine verschollene Untat mahnen? Hatte es nur fromme Gläubigkeit in den Schnee gepflanzt? Oder lebte noch in einem weißhaarigen Enkelkinde der Nachbarschaft die späte Erinnerung an ein grauses Schicksal? So stand's im Tann wie ein Fünklein warmer, nimmervergessender Liebe mitten in harter Wintersnot. Denn immerzu scholl ein leises, fernes Dröhnen über die Höhen, das von der Kärntner Front kam, seit vielen Tagen schon, seit Wochen. An einer verfallenen Brettersäge musste der Schlitten halten. Die Pferde konnten nicht über den blau vereisten Bach. Schmaler Pfad wies an einer steilen Leiten empor, von der auf vorspringendem Kogel der weitläufige Schwork-Bauernhof weit ins Land sah. Der Wind war aufgestanden und warf stäubende Schneewehen von der Schneid. Auf halber Höhe holte ich eine schwarze Gestalt ein, die sich nur mühsam durch den Schnee kämpfte. Der alte Pfarrer strebte dem gleichen Ziele zu. Ein Knecht kam entgegen und bald stieß man am Haustor den Schnee von den Füßen. Ernst und schweigend reichte der Bauer uns die Hand. Der greise Pfarrherr war zu Tode erschöpft. In der mächtigen braunen Rauchstube setzte er sich an den Tisch. Still ging das Gesinde ab und zu. Man sah, es stand ganz schlecht um die Mutter. Und als der Arzt aus der Kammer trat, wussten sie's, dass nur mehr der Seelenhirt ihr nützen konnte. Eine bange Stille lag über dem weiten Hause. Drinnen ging die Hausmutter auf die letzte Reise und bereitete sich allein mit ihrem alten Pfarrer auf ein gottseliges Sterben vor. Vor der Kammertür knieten die Hausleute und die nächsten Nachbarn, der Bauer voran mit den größeren Kindern. Im Hintergrunde zur Seite stand über den langen Stecken gebeugt der blinde Ahnelvater, eine biblische Hirtengestalt in weiß-rötlichem Krausbart, wie der Apostel Andreas. Das scheidende Licht des Wintertages lag fahl über den Häuptern im dunklen Raum. Am Gangfenster, im gelben Abendschein, lehnte Regina, die 16-Jährige, und betete mit hoher, klarer Kinderstimme aus dem alten Gebetbuch mit den großen Buchstaben und den Messingschließen, die Allheiligen-Litanei. Und da traten sie leibhaftig aus den mürben, braunen Blättern des alten Buches und stiegen hernieder in den einsamen steirischen Almbauernhof. All die Apostel und Heiligen, die Märtyrer und Propheten, Könige und Einsiedler und heiligen Frauen. Im Prunkmantel und Asketenhemd und der schimmernden Rüstung des Kriegers. Ein langer, trostreicher Reigen, der die Seelen der Betenden mit innerem Glanz erfüllte. Nach jedem Satze tönte das »Bitt für uns« im Dreiklang harmonisch durch den Raum und der Holzbau gab dem leise raunenden Gebete einen warmen Widerklang, wie dem Tone aus einer alten Meistergeige. Dann wurde die Kammertüre geöffnet. Der Pfarrer spendete der Sterbenden die letzte Ölung. Wieder knieten alle gedrängt in der Kammer und Regina las beim Kerzenlicht das schöne alte Gebet für das allgemeine Anliegen der ganzen Christenheit. Allmächtiger, ewiger Gott, Herr, himmlischer Vater, sieh an mit den Augen deiner endlosen Barmherzigkeit unseren Jammer, Elend und Not, erbarme dich aller Christgläubigen, für welche dein eingeborener Sohn und Herr und Heiland Jesus Christus in die Hände der Sünder willig gekommen und auch sein kostbares Blut am Stamme des heiligen Kreuzes vergossen hat. Durch diesen Herrn Jesum ende ab, gnädigster Vater, die wohlverdiente Strafe. Gegenwärtige und zukünftige Gefahren, schädliche Empörungen, Kriegsrüstung, Teuerung, Krankheiten und betrübte armselige Zeiten. Erleuchte auch und stärke in allem Guten geistliche und weltliche Obrigkeiten und Regenten, damit alles befördern, was zu deiner göttlichen Ehre, zu unserem Heile und zum gemeinsamen Frieden und zur Wohlfahrt der Christenheit gedeihen mag. Mit schwerem Herzen folgten heute die Knienden dem altvertrauten Gebete. Denn immer und immer wieder klang durch die niedersinkende Nacht aus länderweiten Fernen ein dumpfes Knurren. Bald leise und kaum geahnt, bald lauter wie ein schütterndes Rucken und Heben. Dort würfelten die Großen der Erde um das Schicksal der Welt und verloren im Strom der Völker trieben Söhne und Brüder einem dunklen Schicksal entgegen. Davon fühlte die Mutter nichts mehr. Sie lag röchelnd in den letzten Zügen. Erloschenen Blickes sah sie starr nach der niederen Decke. All das, es lag versunken schon weit hinter ihr. Und so flog ihre Seele fort durch die weiten Tore der Augen, fort aus der engen, armen, steirischen Heimat in die weite, kalte Unendlichkeit. Das Gebet war verstummt. Leise trat der Bauer ans Bett und mit tropfenden Augen schloss er der treuen Lebensgefährtin die blassen Lider. Wir traten wieder in die große Stube. Da saß am Ahorntisch der alte Einleger Josel im Kreise der Kleinsten und fügte ihnen aus groben Händen gar behutsam ein Wägelein von weißem Lindenholz. An einem Faden drehte sich überm Tisch ein kleines frischgrünes Tannenbäumchen, das in den nächsten Tagen mit Papierschleifen und Äpfeln geschmückt werden sollte für den nahen Weihnachtsabend. Der todmüde Pfarrer blieb bis zur Nacht auf dem Hofe, ich aber musste wieder nach Hause. Wieder pflügte der Schlitten durch den dunklen winterlichen Frost. Silbern klangen die Glöcklein. Am Kreuzweg glomm noch immer das Lichtlein, wie ein Tropfen kirschroten Blutes in der weißen Todeseinsamkeit. Von fern her aber scholl das leise Dröhnen die ganze Nacht hindurch. Und alle haben wir in jenen Weihnachtstagen auf den Frieden im kommenden Jahr gehofft.
Kannst du dich noch an die ORF-Sendung Trailer erinnern? Mit der nächsten Stimme sind viele von uns aufgewachsen. Frank Hoffmann und der weihnachtliche Anrufbeantworter.
Thaddäus Hasenöhrl richtete sich in Hietzing, wo die neuen Eigentumswohnungen fürwahr nicht billig sind, seine neue geräumige Wohnung zunächst mit allen möglichen neuzeitlichen Geräten ein. Das Bett stand noch nicht darin, aber auf dem Boden befand sich ein Telefon mit einem Anrufbeantworter. Hasenöhrl, der damals noch ziemlich jung war, besprach, wie es üblich ist, den Anfang des Bandes. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Thaddäus Hasenöhrl. Ich ersuche Sie, mir eine Nachricht zu hinterlassen. Sie haben 3 Minuten Zeit. Bitte sprechen Sie jetzt. Der Onkel von Thaddäus, er konnte nichts dafür, dass er Adolf hieß, sprach am heiligen Abend Folgendes auf das Band. »Servus, Thaddäus. Hier spricht Onkel Adolf. Ich möchte dir gern für Weihnachten etwas schenken. Aber was? Also, meine Markensammlung? Nein, die behalte ich mir doch. Vielleicht gebe ich dir meinen für mich nicht mehr notwendigen Biedermeierkasten. Aber nein, den möchte ich eigentlich auch nicht hergeben. Was soll ich dir nur zu Weihnachten schenken?« Die 3 Minuten waren durch die langsamen, nachdenklichen Worte des Onkels zu schnell vorbei. Deshalb rief der Onkel gleich wieder an. »Servus, Thaddäus. Hier spricht wieder Onkel Adolf. Ich möchte dir, wie gesagt, gerne etwas zu Weihnachten schenken. An alles Mögliche habe ich gedacht. An die gut erhaltene Vitrine und die geschliffenen Gläser von der Tante Amalia, Gott hab sie selig. Oder vielleicht kannst du mein anderes Auto? Die Zeit ist halt ein relativer Begriff. Die 3 Minuten waren nach 3 Minuten wieder um. Aber der Onkel rief noch einmal, dieses Mal hastig an. Servus, Thaddäus, ich bin's wieder. Ich hab mich diesmal vorbereitet. Du bekommst von mir zu Weihnachten mein Sparbuch mit einem Betrag für ein schönes Einfamilienhaus. Na, ist das was? Jetzt schon herzliche Glückwünsche, dein Onkel Adolf. Am darauffolgenden Tag, also am Christtag, rief der Onkel Adolf seinen Neffen Thaddäus aufgeregt an und fragte, »Sag, hast du dir das Band mit meiner Stimme angehört?« Nicht bös sein, antwortete etwas verlegen und zugleich verärgert der Neffe. Nach deinem zweiten Anruf habe ich nicht mehr zugehört und das Band dann gelöscht. Gott sei Dank, erwiderte der Onkel, hängte nach einem flüchtigen Gruß auf und ließ sich befreit auf das Sofa fallen, wobei er sich dachte, gut, dass die meisten jungen Leute heutzutage so nervös sind, denn um das viele Geld hätte es mir dann doch sehr leid getan.
Familienchaos unterm Tannenbaum. Alte Konflikte, unterschiedliche Erwartungen, stille Spannungen. Den letzten Text habe ich selber geschrieben und mir über Weihnachten auch in rhetorischer Hinsicht Gedanken gemacht. Von mir erhältst du Tipps, Humor und psychologisches Know-how für ein harmonisches Weihnachtsfest. Viel Freude beim Hören. Weihnachten und Kommunikationsfallen. Eine Gebrauchsanleitung. Du weißt es längst. Moderne Familien sind wie bunte Puzzles, zusammengewürfelt aus Kernfamilie, Schwiegerleuten, neuen Liebschaften, alten Beziehungen, Ex-Partnern, Kindern, mitgebrachten Fahrtpflanz, kurz Chaos Deluxe unter dem Tannenbaum. Im Alltag merkst du es kaum, aber zu Weihnachten? Plötzlich tanzen alle diese Unterschiede wie Lichterketten durch dein Wohnzimmer und die festliche Stimmung will sich partout nicht einstellen. Atmosphäre fällt eben nicht von den Wänden. Du musst sie schon selbst zünden. Und da kann eine ganz harmlose Bemerkung wie »Weiße Weihnachten wären wieder mal schön, oder?« sofort den Konter auslösen. Geh bitte, willst echt Schnee schaufeln? Ich hab schon genug geschuftet. Und dann gibt's da auch noch die kulinarischen Glaubenskriege. Karpfen oder Gans oder etwas Veganes. Wer hätte gedacht, dass aus einer simplen Frage, was wollen wir essen, plötzlich Schlachtfelder werden? Warum? Weil jeder seine eigene Kindheitserinnerung mitbringt und nie wurde vorher besprochen, was Weihnachten für dich eigentlich bedeutet, welche Erwartungen unterbewusst abgespeichert wurden. Die einen wollen in die Christmette, die anderen fliehen nach dem Festmahl ins stille Wohnzimmer. Fernsehen? Für einige ein absolutes No-Go. Für andere die Rettung nach der Bescherung. Manche wollen singen, spielen oder vorlesen. Andere wollen lieber diskutieren über Konsum, Firmengossip oder das letzte Jahr. Und dann ist da noch die Währung des Festes. Investieren versus bekommen. Nicht nur Geld, auch Nerven, Zeit, Aufmerksamkeit und Geschenke. Manche treffen genau ins Herz, andere sind manchmal Alibi-Pakete. Tapfer lächeln ist Pflicht. Die Realität, vor Weihnachten eine Marktforschung starten, sinnlos. Alle wollen einfach nur gemütlich zusammen sein. Aber kaum einer trägt irgendwas wirklich bei. Und wehe, der Ablauf weicht dann vom imaginären Ideal ab. Dann kracht's. Die Lösung, Psychologie trifft Praxis. Erkenntnis Nummer 1. Menschen suchen selten nach Lösung, sie streben nach Erlösung. Zudem erzeugt jede Lösung neue Probleme. Beispiel: Trennungen lösen alte Konflikte. Stimmt, aber sie schaffen neue. Wer feiert jetzt mit den Kindern? Erkenntnis Nummer 2. In jeder Psyche wohnt ein kleiner Fatalist. Sein Job, dein Selbstkonzept zu verteidigen. Worte werden benutzt, um das Ich zu schützen. Deine Lieblingsonkel, Schwägerinnen, Cousins, alles Reklameschilder ihrer Psyche. Weihnachten ist ein Nährboden für diese Divergenzen. Kein Wunder, dass man sich manchmal psychisch angegriffen fühlen kann. Darum reden wir lieber mit Menschen, die auf unserer Wellenlänge schwimmen. Erkenntnis Nummer 3. Gleichklang ist nicht Harmonie. Klarheit und Resonanz sind zwar schön, aber erst die Mischung aus den unterschiedlichen Tönen macht das Weihnachtsorchester spannend. Das Problem? Wenn dein Partner deine Meinung nicht teilt, schlägt die Psyche Alarm, oft gleichgesetzt mit mangelnder Wertschätzung. Dein Nutzen? Wie kommst du gelassen durch die Feiertage? Beobachte dich selbst. Wann reagierst du emotional und wann bleibst du ruhig? Betrachte die Psychokonzepte deiner Lieben. Welcher Fatalist wohnt wo? Achte auf lauernde Kommunikationsfallen. Stille, Warte, Tonfall. Fazit: Weihnachten kann anstrengend sein, auch für Rhetorikprofis. Aber zwischen dem Drama liegt das Schöne. Zeit mit den Kindern, die Ruhe der Stadt, ein Glas Wein in der Stille. Das heimelige Licht der Lichterketten oder schlicht die baldige Flucht in ferne Länder. Wenn du die Muster erkennst, die Dynamik verstehst und deine Reaktionen steuerst, wirst du nicht nur überleben, sondern Weihnachten genießen. Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Sing, YouTube, TikTok, Clubhouse oder auf sprechen.com.